Herzlich willkommen bei Radio Korax, bei einer Sendung ohne Namen, aber mit Thema, nämlich den Paragraphen 129a hier am Sonntagabend live jetzt die nächsten zwei Stunden in Halle im Unterberg 11. Wer noch herkommen möchte, ist herzlich eingeladen, hier mitzudiskutieren. Wir haben nicht nur ein Thema, wir haben auch Gäste. Das ist André Holm, der eben im Vorspann schon mehrfach zu Wort kam und der als Betroffener hier zum einen über seinen Fall berichten wird, zum anderen aber auch natürlich in mehrfacher Hinsicht kompetenter Diskussionspartner ist zum Paragraphen 129a, dessen Anliegen, dessen Geschichte und dessen Problematik aktuell. Und er ist nicht allein gekommen, sondern mitgekommen ist Nils vom Bündnis, das sich für eine Einstellung der Verfahren einsetzt. Depter, wie ist denn der Ablauf hier geplant? Vielleicht sollte ich noch vorausschicken, Depter und Thomas sind diejenigen, die hier so ein bisschen das Gespräch leiten. Also ja. Beide.
Hallo erstmal und schön, dass doch so viele hierher geschafft haben heute Abend. Wer Lust hat, nochmal, ihr seid herzlich eingeladen, hier vorbeizukommen. Es wird jetzt so aussehen, haben wir uns gedacht, dass in der folgenden Stunde Nils und André uns ein bisschen was erzählen werden zu den aktuellen Verfahren, wie das gerade läuft zu den 129a-Ermittlungen, und danach wollen wir natürlich hier mit euch im Unterberg, die ihr alle da seid, diskutieren, und auch für die Hörer draußen gibt es die Möglichkeit, sich mit einzuschalten.
Erreichen könnt ihr uns telefonisch unter der 0345-203-6159, 0345 für Halle, 203-6159. Da nimmt ein netter junger Mann das Telefon ab und wird alles hier gleich übermitteln, was an Fragen, Kommentaren übers Telefon gekommen ist. Ich sagte nur mal nochmal, 203-6159. Das ist eine etwas unbekanntere Nummer als die übliche Studionummer von Korax. Das hat was mit den kurzen Wegen hier in der Veranstaltung zu tun. Also 203-6159. In Halle. Und es geht auch uns über Chat, über radiokorax.de zu erreichen, www.radiokorax.de. Da kann man einfach seine Fragen, Kommentare reinschreiben, und das Prinzip ist ähnlich. Das wird also hier bei uns übermittelt und in die Veranstaltung einbezogen. Wir haben hier aber auch Publikum in Anführungsstrichen, Anführungsstriche deswegen, weil es hoffentlich nicht nur Publikum bleiben wird, sondern sich auch aktiv einbringen wird in das Gespräch, was wir also mindestens dann in der zweiten Stunde vorhaben. Ich würde euch alle schon mal vorab bitten, in Mikrofone zu sprechen. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, so eine Kopplung von Veranstaltung und Radiosendung. Das wirkt ein bisschen komisch, wenn wir vielleicht auch die Monitore am Ende gar nicht mehr hier im Raum hören, dann spricht man so in ein Mikrofon, ohne dass man hört, dass man in ein Mikrofon spricht. Aber die Hörerinnen und Hörer am Radio oder am Internet werden es euch danken, weil ihr ansonsten nämlich nicht zu verstehen seid. Die gleiche Bitte richtet sich natürlich an unsere Referenten, die jetzt erstmal das Wort haben. Denkt bitte daran, dass es eine Radiosendung ist.
Es gibt mehrere Verfahren nach dem Vorwurf Mitgliedschaft in der militanten Gruppe. Und zwar genau 4 Verfahren sind uns bekannt gegen insgesamt 12 Personen. Und bei den ersten Veranstaltungen, die wir gemacht haben, kam die Anregung, das ist so kompliziert, man müsste das grafisch darstellen. Und das haben wir versucht, und das ist jetzt natürlich der Vorteil, wenn man hier im Raum sitzt, dann kann man sich diese Grafik angucken. So sieht die nämlich aus. Ganz grob für die, die die Grafik jetzt nicht sehen können, also das erste MG-Verfahren wurde offiziell im Jahr 2001 eingeleitet gegen 3 Personen wegen Gründung der militanten Gruppe. Dann wurden im Jahr 2003 2 neue Aktenzeichen in der Sache angelegt gegen jeweils eine Person. Und schließlich dann 2006 das aktuelle MG-Verfahren, das zunächst gegen 4 Personen lief und dann nach und nach erweitert wurde auf insgesamt 7 Personen. André ist einer davon. Ja, dieses erste MG-Verfahren läuft seit 7 Jahren, und zwar gegen 3 Mitglieder der Initiative Libertad. Ich bin auch Teil dieser Initiative, gehöre aber nicht zu diesen Beschuldigten, und deswegen kann ich so ein bisschen von Internas erzählen. Also das Verfahren, ich habe es gesagt, wurde offiziell 2001 eingeleitet, aber Überwachung gab es schon länger. Also nach der Akteneinsicht können wir sagen, dass der Verfassungsschutz die 3 seit mindestens 1998 beobachtet hat. Also das bedeutet 10 Jahre Überwachung. Und dann im Jahr 2001 hat der Verfassungsschutz dem BKA, also den Ermittlungsbehörden, gesteckt, diese drei Personen seien die militante Gruppe. Fangt doch einfach mal an zu ermitteln, dann werdet ihr das rausbekommen und da vielleicht auch Beweise für bekommen. Und von dieser Überwachung hat einer der drei Beschuldigten mitbekommen im Jahr 2002, als er von seiner Telefongesellschaft die abgehörten Telefonate in Rechnung bestellt bekam. Das war so offen, also war auf der Rechnung zu sehen. Also ein Fehler in der Telefongesellschaft. Und ein Jahr später hat das Magazin Focus einen Bericht gebracht und getitelt MG enttarnt. Und in diesem Artikel waren die Namen, also die Vornamen und der erste Buchstabe des Nachnamens dieser drei Personen genannt. Und da war uns dann auch klar, weswegen ermittelt wird. Ja, und dann ist über Jahre lang nichts passiert, außer dass fleißig überwacht wurde. Und Überwachung heißt das gesamte Programm, was der 129a hergibt. Also Überwachung vom Festnetztelefon, von Handy und Internet. Es gab Peilsender und Wanzen am Auto, Observationen, Filmen der Hauseingänge und anderes mehr. Ja, und die Ermittlungsrichter haben die Telefonüberwachung beispielsweise, die ja, ich glaube, alle drei Monate wieder genehmigt werden muss, immer wieder fleißig unterschrieben und auch immer wieder mal eine Observation. Und also diese jahrelange Überwachung zeigt auch, dass dieser Paragraph 129 und 129a nicht nur, aber auch ein Ermittlungs- und Ausforschungsparagraph ist. Ja, dann wurde also da Jahre observiert und überwacht, und das BKA kam dann aber irgendwann auf den Gedanken und sagt, ja, wir haben jetzt aber keine Belege gefunden, also unserer Ansicht nach spricht da nichts dafür. Dann hat sich aber der VS, also der Verfassungsschutz, wieder eingeschaltet und gesagt, doch, wir haben interne Erkenntnisse, die sind es, bitte macht weiter. Und diese aus den Akten hervorgehende Zusammenarbeit zwischen Verfassungsschutz und BKA ist ein Verstoß gegen das in der Bundesrepublik verankerte Trennungsgebot von Geheimdiensten und Polizei. Und dann bei den Durchsuchungen am 9. Mai im letzten Jahr, 9. Mai 2007, also das war diese Razzia vor dem G8-Gipfel, von dieser Razzia waren auch diese drei Personen betroffen. Also da gab es Durchsuchungen und auch in unserem Berliner Libertad-Büro. Und die Durchsuchungen zogen sich ziemlich lang. Also es wurde jedes Papier in der Wohnung von vorne und hinten betrachtet, in vorhandene Tonbandkassetten wurde reingehört, vorgespult, gestoppt, wieder reingehört. Und das zog sich eben bis in die Abendstunden. Und bei einem der drei wurde diese Durchsuchung übrigens abgebrochen, weil plötzlich von draußen ein Beamter reinkam in die Wohnung und gesagt hat, es kommt gleich diese Soli-Demo mit mehreren tausend Leuten hier im Haus vorbei. Ja, und daraufhin wurde dann Hals über Kopf die Durchsuchung beendet. Ja, also nach mehrjähriger Überwachung wissen die Behörden inzwischen sehr viel über die Betroffenen. Also in den Akten befinden sich von der Geburtsurkunde über Arztbesuche, Bahnfahrten, Kontostände bis hin zum Liebesleben nahezu die gesamte Biografie. Aber diese Überwachungen und die Durchsuchungen auch haben ganz offensichtlich keine Ansatzpunkte gebracht, also dass an diesen Beschuldigungen irgendwas dran ist. Also die Bundesanwaltschaft hat bis heute keine Anklage erhoben und wir gehen auch davon aus, dass es in diesem Fall auch nicht passieren wird. Also dass dieses Verfahren irgendwann eingestellt wird. Ich habe es kurz erwähnt, im Jahr 2003 wurden dann zwei neue Akten angelegt gegen jeweils eine Person. Zum einen ist das ein weiterer langjähriger politischer Aktivist aus Berlin. Und zum anderen ist das ein Sohn eines der ersten drei Beschuldigten. Und wer vor acht da diese Lesung aus diesem aktenähnlichen Material noch aufmerksam in Erinnerung hat, der hat mitbekommen, wie ja, wie sich das in den Akten anhört. Also dieser Sohn hat eine Hausarbeit über Karl Marx geschrieben und darüber mit einem der Beschuldigten telefoniert. Und so kam er in das Visier der Ermittler. Ja, dann im Jahr 2006 dann das aktuelle Verfahren wurde eingeleitet. Und wegen diesem Verfahren kam es ja dann zu den Verhaftungen Ende Juli, zu dem es ja gleich noch mehr Infos gibt. Ja, diese vier Verfahren wegen militanter Gruppe stehen in einem Zusammenhang mit weiteren in den letzten Jahren eingeleiteten Ermittlungsverfahren nach § 129a. Das war also Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, so lautet der Paragraph. Ich habe schon die Razzia vor dem G8-Gipfel erwähnt und da gab es ja nicht nur bei Libertad Hausdurchsuchungen, sondern in insgesamt 40 linken Projekten und Wohngemeinschaften, also gegen rund 20 Beschuldigte. Und neben diesem Verfahren gegen ja, Menschen aus der G8-Vorbereitung und angebliche Herausgeber dieses Buchs Autonom in Bewegung gibt es noch ein weiteres Verfahren gegen Menschen aus Bad Oldesloe und auch weitere Verfahren gegen ausländische Genossen nach 129a bzw. 129b. Ja, und diese uns bekannten Verfahren sind, ja, sind so ein Teil einer Kriminalisierungswelle gegen die radikale Linke hier. Also in unseren vier Verfahren wird 12 Beschuldigten Mitgliedschaft in der militanten Gruppe vorgeworfen. Was ist denn überhaupt diese militante Gruppe? Da würde ich gerne noch ein paar Worte zu sagen. Die MG tritt seit 2001 clandestin auf und hat in der Berliner Zwei-Wochen-Zeitung Interim eine Militanzdebatte angestoßen. Wen das interessiert, deren Texte gibt es inzwischen im Internet dokumentiert. Dokumentation X heißt das. Also kann man googeln oder über unsere Webseite, also die Webseite des Einstellungsbündnisses, gibt es da einen Link auch hin. In einem Selbstporträt schreibt diese Gruppe, dass sie einen linkskommunistischen, rätekommunistischen Ansatz vertreten. Und praktisch tritt die MG auf mit nächtlichen Brand- und Fahrbeutelanschlägen auf staatliche Behörden und Fahrzeuge. Und zwar zu Themen wie sozialer Bau, staatlicher Rassismus, Krieg, Militarisierung, Sicherheitswahn, Überwachung, politische Repression. Und wenn man sich diese Themen anhört, ja, dann merkt man, das sind ja Themen der sozialen Bewegung, das sind Themen der Linken, also ja, sind auch unsere Themen, zu denen wir politisch arbeiten. Und einen ihrer Anschläge möchte ich exemplarisch herausgreifen. Also der fand 2002 in Berlin-Spandau statt. Die Leute, die jetzt hier im Raum sind, sehen jetzt ein Foto von zwei abgebrannten Polizeifahrzeugen. 2007, Entschuldigung, ich werde gerade korrigiert, der fand 2007 statt, dieser Anschlag. Und diese Ausmusterung von den Polizeifahrzeugen war eine Reaktion auf die Durchsuchungen der Bundesanwaltschaft am 9. Mai 2007. Und in der sehr lebendig geschriebenen Anschlagserklärung bekennt sich die militante Gruppe, ich zitiere das mal: Wir haben in der Nacht zum 18.05. als Antwort auf die BAW-Razzia Einsatzfahrzeuge der Berliner Polizei in der Spandauer Schmidt-Knobelsdorf-Straße dank unseres bewährten Brandsatzmodells zum Abtransport in die Schrottpresse bereitgestellt. Und am Ende heißt es dann: Unsere militante Intervention als Nachklang zur BAW-Razzia verstehen wir somit als Akt der Prävention, als Gefahrenabwehr und Hinweis, dass wir nicht widerstandslos auf uns herumtrampeln lassen. Also soweit die militante Gruppe. Und ich muss sagen, also nachdem da meine Genossen und unser Berliner Büro da geratzt wurden, habe ich diese Aktion mit klammheimlicher Freude zur Kenntnis genommen. Ja, das war es soweit von mir. Und jetzt würde ich abgeben an André, der was zu seinem Verfahren sagen wird.
Gut, dann klicken wir hier mal weiter. Wir befinden uns, wer die Grafik von vorhin noch im Gedächtnis hat, in diesem unteren Balkengerüst, also in dem 2006 eingeleiteten Verfahren. Für mich selber trat dieses Verfahren am 31. Juli 2007 in mein Leben durch einen Hämmern und Klopfen an der Tür. Aufmachen, aufmachen, Polizei hieß es da. Ich habe es dann noch geschafft, die Tür zu öffnen, bevor sie eingetreten wurde, und wurde von 15 oder etwa 15 bewaffneten Männern zu Boden gerissen, und die nahmen dann unsere Wohnung mit gezogenen Waffen in Beschlag und sicherten die Räume, wie man das aus schlechten Krimis kennt. Und ich wurde dann nach einer gefühlten halben Stunde mit dem Vorwurf konfrontiert. Also der Beamte kam dann in das Zimmer. Ich war inzwischen mit meinen Händen am Rücken gefesselt mit Handschellen, und der Beamte sagte mir dann, sie sind vorläufig festgenommen. Also so ähnlich fühlte sich das zu dem Zeitpunkt auch an, und sagte dann auch, dass mir vorgeworfen wird, dass ich Mitglied in einer terroristischen Vereinigung sein soll, die militante Gruppe heißt. Und ich wurde dann zunächst in eine Zelle im Landeskriminalamt untergebracht, also bin da hingefahren worden, hatte da Gelegenheit, das erste Mal mit meiner Anwältin über diese Vorwürfe und die Festnahme zu sprechen, und bin dann am nächsten Tag zusammen mit noch drei anderen Leuten, also mit Axel, Florian und Oliver, die in der Nacht zuvor in der Nähe von Brandenburg festgenommen wurden, nach Karlsruhe geflogen wurden mit dem Hubschrauber, also weil man uns als gefährliche Terroristen auch nicht einfach so mit der Bahn oder mit dem Auto transportieren konnte, wurden wir da hingeflogen und dem Ermittlungsrichter vorgestellt, der dann auch die Haftbefehle gegen uns alle vier verhängt hat. Und dort hatten wir das erste Mal die Möglichkeit, auch so ein bisschen ausführlichere Akteneinsicht zu nehmen, um diesen Begründung für den Haftbefehl uns anzuschauen, und da ging dann auch daraus hervor, dass dieses Verfahren eben nicht am 31. Juli 2007 begann, sondern gegen mich und drei Freunde bereits seit September 2006 begonnen wurde. Und da ist es relativ wichtig, um den Fortlauf solcher Verfahren zu begreifen, also dass es sich bei diesen ersten vier Personen nicht um die drei später dann in Brandenburg festgenommen handelt. Und das heißt, ich nehme euch jetzt so ein bisschen mit auf die Reise durch die Chronologie der Akten, die eben im September 2006 von der Bundesanwaltschaft eingeleitet wurden. Die Ermittlungen richteten sich da zunächst gegen vier Beschuldigte, die alle Linke sind, die seit Jahren in verschiedenen Mobilisierungen und Gruppen aktiv waren, die als Wissenschaftler oder Publizisten relativ leicht zugängliches Material von Texten, von Veranstaltungen, auf denen sie aufgetreten sind, im Internet auch hatten. Und aus den Akten geht auch hervor, dass der Verfassungsschutz über den Weg einer Internetrecherche auf uns vier gekommen sein soll. Und sie behaupten da, dass sie eben Textähnlichkeiten in von uns veröffentlichten Texten und Anschlagserklärungen der militanten Gruppe gefunden haben. Die Begriffe, die da zugrunde gelegt werden, die sind auch in der Presse inzwischen ja relativ breit diskutiert worden, sind sicher auch in der Stunde vor Programm schon mal genannt worden. Das waren so Begriffe wie Prekarisierung, Gentrification, Reproduktion, politischer Bezugsrahmen, marxistisch-leninistisch, politische Praxis. Also Begriffe, die, weiß nicht, wenn ich jetzt hier so in die Runde schaue, weiß nicht, wer von euch ab und zu selber Texte schreibt, womöglich auch der eine oder andere schon mal benutzt hat. Was da interessant ist an diesem an dieser Einleitung des Verfahrens, ist so eine Parallelität zu dem ersten MG-Verfahren, also dass auch in unserem Fall die allererste Anregung vom Verfassungsschutz kam. Also die haben eben diese Internetrecherche durchgeführt und sie haben dann den Ermittlungsbehörden Bescheid gegeben, haben gesagt, das wäre doch mal was Interessantes, vielleicht könnte er bei diesen vier Personen mehr finden. Wie auch in dem anderen Verfahren wurden auch gegen uns seit September 2006 verschiedene Überwachungsmaßnahmen eingeleitet. Wir haben das jetzt aus den Akten als eine Art Eskalation der Überwachung wahrgenommen. Das heißt also, dass standardmäßig zu Beginn des Verfahrens eben unsere Telefone abgehört wurden, dass die bekannten E-Mail-Adressen von uns eben vom BKA mitgelesen wurden. Und so die ersten Erkenntnisse gesammelt werden sollte. Und auch bei uns ist es so, dass immer in so einem 1-, 2-, 3-Monats-Rhythmus die Bundesanwaltschaft einen Bericht über den vorherigen Überwachungszeitraum abgibt beim Ermittlungsrichter. Und da steht in der Regel drin, durch die bisher durchgeführten Überwachungsmaßnahmen konnten keine weiteren Hinweise auf den Tatverdacht gefunden werden. Und das heißt aber in Ermittlerlogik eben nicht, dass man dann so ein Verfahren wieder einstellt, sondern das heißt, deshalb muss die Überwachung ausgeweitet werden. Deshalb mussten dann auch die Telefon- und E-Mail-Adressen von unseren Lebenspartnerinnen und Freunden, von Kollegen und Genossen mit in die Überwachung eingezogen werden. Deshalb wurden seit dem Jahreswechsel, jedenfalls so geht es aus den Akten hervor, Videokameras vor unseren Hauseingängen postiert, um zu sehen, wann man das Haus verlässt, mit wem man sich trifft, wer zu Besuch kommt etc. Es wurden sogenannte langfristige Observationen angeordnet. Das heißt, das ist für den jeweiligen Zeitraum, in dem das angeordnet wird, so eine Art Pauschaloption für das Bundeskriminalamt, verdeckte Ermittlerteams loszuschicken, die uns dann durch den Alltag in unserem Leben begleitet haben. Es gibt Hinweise in den Akten, dass die Internet-Logins an unseren Rechnern dokumentiert wurden, also dass man unser Internetverhalten versucht hat auszuwerten. Es gab mehrere Versuche des sogenannten kleinen Lauschangriffs, das heißt, dass Beamte sich mit also irgendwelchen Aufnahmetechniken versuchen, auf Treffen oder Verabredungen in Veranstaltungen mitzubegeben, um dort das, wie heißt es im Amtsdeutsch, gesprochene, nicht öffentliche Wort, oder? Also jedenfalls also versuchen die dann da diese Gespräche aufzuzeichnen, um die den Akten beizuführen. Und insgesamt sind im Laufe dieser Ermittlungen mehrere hundert sogenannte Kontaktpersonen ins Visier der Ermittler geraten. Das heißt also, alle Personen, mit denen wir telefoniert, E-Mails ausgetauscht haben, mit denen wir uns getroffen haben, mit denen wir gesprochen oder vielleicht auch nur zufällig an einem Ort waren, werden dann in diese Ermittlung mit einbezogen und vom BKA überprüft, ob die vielleicht auch im Zusammenhang mit den Ermittlungen weiter genauer zu betrachten sind. Und über sozusagen solch eine Erweiterung ist Florian im April 2007 in das Verfahren gekommen. Er soll sich zu dem Zeitpunkt zweimal mit mir unter konspirativen Bedingungen getroffen haben. Was konspirative Bedingungen sind, aus den Augen des BKA, werde ich nachher nochmal beschreiben. Auch Florian ist dann mit dem gesamten Arsenal der Überwachung überzogen worden, ist das Verfahren um eine sechste Person, um Oliver, erweitert worden. Auch ihm ist quasi zu dem Zeitpunkt zum Verhängnis geworden, dass er sich zweimal wiederum mit Florian getroffen hatte. Und was den Beamten offensichtlich besonders interessant und auffällig erschien, ist, dass sich Florian und Oliver ausgerechnet am Abend des 9. Mai verabredet hatten. Und der 9. Mai, das haben wir vorhin schon gehört, könnte als so ein Dreh- und Angelpunkt in den aktuellen Geschehnissen gewertet werden. Da gab es diese große Durchsuchung gegen die G8-Mobilisierung und auch gegen die drei Personen, die aus dem allerersten MG-Verfahren als Beschuldigte geführt werden. Ich selbst bin an diesem 9. Mai in der großen Demonstration mitgelaufen mit den anderen 1000 und wir haben alle zusammen gerufen, wir sind alle 129a, was zu dem Zeitpunkt eine beliebte Parole war und zumindest für mich war es so, dass ich zu dem Zeitpunkt natürlich nicht davon ausgegangen bin, dass das für mich tatsächlich zutrifft. Dann ist am 31. Juli, also am Morgen dieser Festnahme in der Nähe von Brandenburg, wo die Akten oder laut Aktenlage die Observationskräfte drei Männer, also Axel, Florian und Oliver, dabei beobachtet haben wollen, wie sie mit dem Auto in die Nähe von einem Parkplatz oder etwas Ähnlichem gefahren sind und dort versucht haben sollen, Bundeswehrfahrzeuge anzuzünden. Und auf dem Rückweg seien sie dann verhaftet worden. Diese Verhaftung ist inzwischen auch verschiedentlich von den dreien schon beschrieben worden. Die ist sozusagen sehr brutal gewesen, also so mit Autos, die das Fahrzeug von den dreien ausgebremst haben, die Scheiben wurden eingeschlagen, die sind mit gezogenen Waffen aus diesen zerschlagenen Scheiben herausgezerrt worden, haben dabei auch Verletzungen davon getragen, sind dann mit so Säcken über den Kopf erstmal auf den Boden geworfen worden, also eine sehr brutale Festnahme. Und Axel, der in diesem Auto auch mit saß, ist dann seit dem 31. Juli als siebter Beschuldigter in unserem Verfahren geführt. An dem 31. Juli, das hatte ich vorhin schon gesagt, gab es neben den Festnahmen eben auch noch bei drei, also den anderen drei Ursprungsbeschuldigten, Hausdurchsuchungen, zum Teil auch Durchsuchungen in Büro- oder Geschäftsräumen der drei. Gut, dann geht's weiter. Der Richter hatte den Haftbefehl dann unterschrieben. Die wir vier dann sozusagen Verhafteten sind nach Moabit wieder ausgeflogen worden und in das Untersuchungshaftgefängnis der Justizvollzugsanstalt Berlin eingesperrt worden in Einzelzellen unter Sonderhaftbedingungen, die für uns galten, weil wir eben nach diesem Paragraphen 129a verdächtigt waren. Und zumindest in meinem Fall hat es relativ schnell nach dem Bekanntwerden dieser Festnahmen die ersten öffentlichen Widersprüche und Proteste gegeben aus ganz verschiedenen Kreisen, also von sozialen Bewegungen, von Mieterorganisationen, Attac, von vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die mit offenen Briefen oder auch mit persönlichen Briefen an die Bundesanwältin bzw. an den Ermittlungsrichter versucht haben, dieses Konstrukt zu hinterfragen und meine Freilassung gefordert haben. Diese öffentliche Empörung hat dazu geführt, dass der Ermittlungsrichter im Ende August 2007, also für mich nach drei Wochen Untersuchungshaft, eine sogenannte Haftverschonung angeordnet hat. Das heißt also, da darf man dann das Gefängnis verlassen, muss eine Kaution zahlen, kriegt verschiedene Auflagen, hat keine Papiere dabei etc., muss sich regelmäßig auf einer Polizeiwache in der Nähe seines Wohnorts melden etc. Und gegen diese Haftverschonung hat aber die Bundesanwaltschaft umgehend einen Widerspruch eingelegt. Also die haben gesagt, na, der kann jetzt nicht einfach raus. So ein Widerspruch ist in der Regel damit begründet, dass man sagt, es gibt eine Flucht, eine Wiederholungs- und eine Verdunkelungsgefahr. Und für all diese Gründe hat sich die Bundesanwaltschaft verschiedene Argumente einfallen lassen, warum das in meinem Fall zutreffen soll. Also unter anderem gab es da so liebreizende Formulierungen wie, dass aufgrund der Persönlichkeitsstruktur des Beschuldigten davon auszugehen ist, dass er weiter Anschläge vollübt bzw. eine neue terroristische Vereinigung gründet. Belege waren an dieser Stelle sozusagen offensichtlich nicht so wichtig. Man schreibt das dann erstmal auf. Und mit diesem Widerspruch der Bundesanwaltschaft musste sich dann der dritte Strafsenat des Bundesgerichtshofs, also die Bundesrichter, beschäftigen. Die haben sich für diese Entscheidung etwa zwei Monate lang Zeit gelassen. Das ist für mich ein sozusagen also sehr unglücklicher Zeitraum gewesen, weil wir quasi jeden Tag damit rechnen konnten, dass die Bundesrichter die Entscheidung treffen. Wenn die sich damals für den Widerspruch der Bundesanwaltschaft entschieden hätten, dann wäre ich von der Straße oder von wo auch immer sofort wieder verhaftet worden. Also da hätte man dann nicht per Post eine Zustellung bekommen. Die Bundesrichter haben entschieden, treten sie doch morgen ihre Untersuchungshaft wieder an. Und das heißt also, dass in diesen zwei Monaten für mich relativ deutlich geworden ist, auch so einen Haftbefehl im Rücken zu haben. Das heißt, dass man, selbst wenn man draußen ist, also nur so eine kleine oder eine sogenannte Freiheit zu spüren bekommt. Im Oktober dann waren dann die Urlaube und die Entscheidungsfristen der Bundesrichter offensichtlich beendet und sie haben sich zu einer Entscheidung durchgerungen. Sie haben in sehr klaren Worten, jedenfalls sagen das Juristen und Sachverständige, die sich mit solchen Dingen beschäftigen, einerseits gesagt, dieser Widerspruch der BRW, der wird zurückgewiesen. Also die Haft, gibt keinen Grund, die Haftverschonung jetzt wieder rückgängig zu machen. Und darüber hinaus haben sie auch festgestellt, der ganze Haftbefehl ist aufzuheben, weil es eben keinen dringenden Tatverdacht für die Mitgliedschaft in der militanten Gruppe gibt und auch zu keinem Zeitpunkt gab. Also das heißt, sie haben mit sehr, sehr klarer Sprache die bisherigen Ermittlungsergebnisse und die Ermittlungsvorgehensweisen zurückgewiesen. Unter anderem findet sich in der BGH-Entscheidung vom Oktober 2007 der Satz, dass Beschuldigungen sich nicht auf bloße Vermutungen stützen dürfen. Das ist was, was vermutlich Jurastudierende im ersten Semester lernen, also dass man Beschuldigungen nicht auf Vermutungen, sondern eben auf Indizien und Fakten aufbauen muss. Und die Bundesrichter sahen sich offensichtlich genötigt, diesen Grundsatz juristischen Arbeitens den allerhöchsten Ermittlungsbehörden der Bundesrepublik auch nochmal ins Tagebuch zu schreiben. Also das zeigt sozusagen auch, welche vielleicht auch politische Spannung in diesem Verfahren herrscht oder dass da viel Spielraum ist, auch das behördliche Arbeiten genereller in Frage zu stellen.